Hallo Christoph.
Servus Ursula.
Ich habe eine Frage. Bist du Team Sauerteig oder Team Germ?
Ich bin eigentlich Team Sauerteig.
Hat das einen bestimmten Grund? Bist du Backprofi?
Ich bin kein Backprofi, ich bin passiver Backprofi, weil ich während der Zeit der Pandemie alle Leute backen gesehen habe.
Und hast du von denen gelernt, quasi die Liebe zum Sauerteig? Aber weißt du überhaupt, so was Sauerteig ist?
Ja, witzigerweise aus Italien weiß ich das. Das ist quasi ein angesetzter Teig, der lebt.
Schön formuliert, aber es macht mir ein wenig Angst. Aber ich habe den Eindruck, Brot ist sehr kompliziert geworden. Es ist irgendwie eine Wissenschaft. Ich muss mich wahnsinnig beschäftigen, welches Brot ich esse, welches Mehl ich verwende, Sauerteig oder Germ, dies, das. Und Brot bei diesen sozusagen städtischen Bäckereien ist sehr teuer geworden, oder?
Ja, es ist ein elitäres Produkt geworden, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ich glaube, wir sollten uns jemanden suchen, der sich mit dem Thema wirklich auskennt.
Du hast recht. Ich glaube, da gibt es jemanden in Wien im 4. Bezirk, die wäre da die Richtige. Was hältst du von der Barbara van Melle von Kruste und Krumme?
Tolle Idee, da gehen wir hin. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Heute sind eigentlich nicht wir die Profis vorm Mikrofon, sondern sind Gast hier bei der Barbara van Melle, die ich ja noch kenne aus einer Zeit, wo sie nicht mit Lebensmitteln zu tun hatte.
Das zeugt von einem gewissen Alter. Da ich das, da ich 2009 aufgehört habe, im ORF zu arbeiten und das 25 Jahre gemacht habe, sage ich immer, wenn man sich daran noch erinnern kann, ja.
Ich kann mich noch daran erinnern.
Ja, ich auch. Sehr gut, sehr gut.
Das ist für meine jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz anders, die natürlich dann irgendwie von den Eltern hören, ja, die kenne ich noch. Aber die ganz Jungen, also wenn man 2009 aufgehört hat, die können dann schon nichts mehr damit anfangen.
Wie ist es zu diesem Bruch gekommen oder war es kein Bruch, sondern ein Übergang?
Es war überhaupt kein Bruch, weil ich habe für Lebensmittel und Landwirtschaft mich mein ganzes Leben interessiert. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben gern gekocht. Das war mal eine Basiseigenschaft und eine Basisleidenschaft meines Lebens. Und es war auch journalistisch so, egal wo ich im ORF gearbeitet habe. Ich habe lange Zeit in der Wissenschaftsredaktion gearbeitet, wo ich immer auch dann Themen der Landwirtschaft, damals war es die Gentechnik zum Beispiel, also dann waren es Tiertransporte. Es hat diese berühmte Dokumentation vom Karemann gegeben mit in Deutschland mit den Tiertransporten, irgendwie mit dieser schrecklich aufgehängten Kuh und so. Ich habe dann die ganzen Teile gedreht für Österreich, die Tiertransporte durch Österreich, es hat dann auch ins Tiertransportgesetz gemündet. Das heißt, das waren immer so Dinge, die mich interessiert haben. Und ganz zum Schluss war es eine Sendung, die hat Schöner Leben geheißen, wo ich dann auch selber gekocht habe, Produzentinnen und Produzenten eingeladen habe und eigentlich das zu einem Teil schon vorweggenommen habe, was eigentlich für heute für alle selbstverständlich ist, dass man Produzentinnen und Produzenten vor den Vorhang holt und ihnen eine Plattform gibt. Das heißt, das hat mich immer begleitet und parallel dazu habe ich dann mich einer internationalen Non-Profit-Organisation angeschlossen, die Slow Food heißt, in Italien gegründet wurde und habe viele nationale und internationale Projekte gemacht, die alle eigentlich mit dem Fokus, dass es wirklich darum geht, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, die Produktion von Lebensmitteln, dass das wieder einen wesentlichen Stellenwert hat. Wenn es um Biodiversität auf Feldern geht, in Gärten, was uns da verloren gegangen ist, also auch da, wenn es um die Landwirtschaft geht und natürlich ganz stark, also das ist auch heute noch ein Anliegen, wenn es um Ernährung geht, die Jüngsten mitzunehmen. Das heißt irgendwie Ernährung an Schulen, Schulgärten, also ich habe auch sowas initiiert. Also es waren von so Kleinprojekten bis große internationale Projekte für Slow Food. Und habe dann 2015 mir gedacht, ich möchte mich gern mit dem Grundnahrungsmittel auseinandersetzen. Und das ist Brot, weil mich das sehr interessiert hat. Und habe beschlossen, ein Brotbackbuch zu schreiben. Eigentlich war es eine sehr journalistische Annäherung. Ich habe dieses Konzept geschrieben und ich habe 12 Betriebe ausgesucht in Österreich. Kleine und mittlere und große Betriebe und bin eigentlich dieser Frage journalistisch nachgegangen, was ist in Österreich passiert, warum schließen jedes Jahr 60 Bäckereien? Und zur gleichen Zeit war das gerade so der Beginn der sogenannten Boutiquenbäckereien. Also der Josef hat aufgesperrt gehabt in Wien und konnte das Brot zu einem ganz anderen Preis verkaufen. Also wo ist diese Schere entstanden? Einerseits sperren sie alle zu und auf der anderen Seite irgendwie gibt es diesen Bedarf offensichtlich.
Und was ist die kurze Antwort auf, wo ist diese Schere entstanden?
Naja, Und ich habe dann diese Betriebe ausgesucht und habe eigentlich überall diese journalistische Frage gestellt. Das heißt, ich habe mit diesen Betrieben darüber geredet, was ist passiert, was muss passieren, wenn sie in Zukunft erfolgreich sein wollen und welchen Weg muss man eigentlich gehen. Und wenn man das kurz zusammenfasst, dann hat es ganz einfach ganz viel wieder mit der Industrialisierung zu tun. Das heißt, die Bäckereibetriebe, das Bäckerhandwerk ist ein unglaublicher Knochenjob. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und es war natürlich immer anstrengend.
Und das heißt, muss mitten in der Nacht arbeiten.
Genau, das heißt, es gibt die Nachtarbeit, dann wenn man von Sauerteig spricht, wenn man ihn wirklich macht, irgendwie den Sauerteig. In einer Zeit vor der Technisierung haben die Bäcker, also einer hat mir erzählt, wenn er auf Urlaub fahren wollte, dann hat den Sauerteig in den Kofferraum eingepackt. Was halt wie so eine skurrile Anekdote klingt, macht ganz einfach deutlich, was es geheißen hat, irgendwie, also mit so einem Naturprodukt zu arbeiten. Und das Sortiment der Bäckereien zu diesem Zeitpunkt war ja so, wir reden jetzt über die 60er Jahre. Das war ja sehr klein. Also jeder, der sich daran erinnert, weiß, dass es am Land, es hat irgendwie das Hausbrot, es hat irgendwie 2-3 Brote gegeben, es hat Gebäck gegeben, vielleicht 2-3 Sorten und eher nur am Wochenende den Stritzel und die süßen Dinge. Das heißt, ein sehr kleines Sortiment. Und das aber war mit viel Aufwand verbunden und natürlich mit viel Arbeit. Und dann ist die Industrie gekommen. Mit der Industrie sind die Maschinen gekommen, was ja eigentlich großartig ist, weil es natürlich auch viel körperliche Arbeit erspart. Aber gleichzeitig sind auch alle Vormischungen gekommen. Und plötzlich ist auch das Sortiment der Bäckereien irrsinnig aufgegangen. Also plötzlich hat selbst in kleinen Bäckereien irgendwie, war ein sehr großes Sortiment. Nur wenn das große Sortiment und parallel dazu hat dann auch der Supermarkt angefangen mit dem Aufbacken von Brot und Gebäck. Und plötzlich hat es die gleichen Produkte eigentlich gegeben beim Bäcker und im Supermarkt.
Beim Supermarkt günstiger.
Genau, und für die Konsumentinnen hat sich die Frage nicht mehr gestellt, wo ich einkaufe, das nehme ich ganz einfach im Supermarkt mit. Das heißt, es ist schon eine komplexe Geschichte irgendwie. Von einerseits hat die Industrie die Arbeit einfacher gemacht, das ist auch nachvollziehbar und ist auch verständlich, dass man das möchte. Andererseits haben sie ihr Handwerk verloren und sie haben vor allen Dingen die Besonderheit, die Eigenständigkeit verloren. Das ist eigentlich auf jedes Handwerk übertragbar. Wenn ich heute Leberkäse mache, dann kann entweder die Rezeptur familienbezogen sein und jede Fleischerei hat eine eigene Rezeptur und das schmeckt unterschiedlich. Oder ich habe einen, den es flächendeckend in ganz Österreich gibt und der schmeckt halt dann überall gleich. Und das ist eigentlich mit allen Gerichten so. Das heißt, dort haben sie viel verloren.
Gibt's, Sie haben ja jetzt schon relativ viel an Historie eigentlich umrissen, gibt's ein Stadtland, nicht Gefälle, sondern Unterschied, weil mir kommt vor, diese Boutique-Bäcker oder sozusagen diese Bobo-Bäcker, das finde ich ist ein großes Wien-Thema oder ein urbanes. Im Gespräch fällt mir oft auf, wenn man das mit Menschen bespricht, die eher am Land in kleinen Gemeinden wohnen, die sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, unser Bäcker, den hat es immer gegeben und der hat immer schon Sauerteigbrot gemacht. Gibt es einen Unterschied?
Also meine Erfahrung ist, dass das so nicht stimmt. Das Problem ist, dass die meisten oder ganz viele Bäckereien verschwunden sind und dass das mit dem flächendeckenden Sauerteigbrot und mit dem flächendeckenden Handwerk leider nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, ich spreche sehr oft mit Menschen, die irgendwie sagen, wir haben keinen Bäcker mehr. Also das ist eigentlich das ganz große Problem, dass es die kleinen Bäckereien irgendwie gerade im Land jetzt gar nicht mehr gibt. Aha. Das heißt, die sind auch wirklich auf die Supermärkte angewiesen und auf die Versorgung in den Supermärkten. Und dann gibt es sehr wohl jetzt, also es hat auch jetzt begonnen, dass es wirklich sehr engagierte Bäcker, Bäckerinnen gibt, die jetzt sehr wohl auch handwerkliche Bäckereien am Land auch wieder eröffnen. Viele davon übernehmen Bäckereien der Eltern. Aha. Und drehen sie wieder um. Also ich denke an den Anton Osselsberger zum Beispiel, der da in der Nähe in Niederösterreich von Atzenbruck ist, weil der ist in meinem letzten Buch dann, der eben nichts anderes gemacht hat und hat auch das Gefühl gehabt, wie ich ihn angerufen habe, ja, bin ich überhaupt geeignet sozusagen für als Porträt, weil ich will weder irgendwie, will ich ein Filialnetz ausbauen, noch will ich liefern nach Wien oder sonst, ich möchte nur gute Produkte
nur Bäcker
im
sein.
Heimatort machen und das aber wieder handwerklich und hat halt alles rausgeworfen, was die Eltern vorher gemacht haben. Der Georg Öffel hat ja auch nichts anderes gemacht, der hat die Bäckerei der Eltern übernommen und alles rausgeschmissen, was die sozusagen falsch gemacht haben und hat das Handwerk wieder Einzug halten lassen und die Sauerteige und die Langzeitführung und all die Dinge. Und zum Glück gibt es das wieder. Also es gibt wieder, das macht echt Mut, also es gibt wirklich wieder viele, die umstellen. Und was ich auch definitiv weiß, dass ich zum Beispiel in einer kleinen Bäckerei war im Rahmen eines Slowfood-Projekts in Kärnten. Bei einem Bäcker, da haben wir für dieses Projekt gebraucht als Zulieferer für die Gastronomie einen Bäcker, der ein Sauerteigbrot macht und dreimal Handgebäck, Salzstangerl, ein Kipferl, ein Semmel. Und ich war bei dem Bäcker in einer reizenden Backstube und sage, und genau das brauchen wir. Und er kriegt auch die Abnahmegarantie der Betriebe, die daran teilnehmen. Und er hat gesagt, ja, das ist alles wunderbar. Er hat noch nie ein Semmel immer so Sauerteig gemacht. Er hat keine Ahnung.
Er weiß nicht, wie es geht.
Wird das Brot durch diese Veränderung in der Produktion nicht jetzt zu einem elitären Produkt?
Ich glaube nicht, dass es elitär wird. Also auch das muss man irgendwie differenzierter betrachten. Also prinzipiell ist es ein Grundnahrungsmittel und uns, die wir hier auch das Brotbacken lehren, ist es ein ganz großes Anliegen, dass Brot auch ein Produkt sein muss und ein Lebensmittel sein muss, das für alle auch, gutes Brot muss für alle erhältlich sein, auch zu einem Preis, den man sich leisten kann. Also wenn wir einerseits diese Preisdebatte haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass wer handwerklich bäckt und wenn ein kleiner Betrieb handwerklich bäckt, dann ist oft ganz einfach schon die Grundlage, warum das manchmal nicht oder warum es nicht so günstig sein kann, wie ein Brot oft, das in großen Strukturen gebacken wird, weil in Österreich, was am meisten besteuert wird, ist die Arbeitskraft, das wissen wir alle. Und in dem Moment, wo man handwerklich bäckt und viele Menschen dort hat, die Hand anlegen und die wirklich handwerklich arbeiten, ist das ganz einfach teuer. Das nächste sind die Rohstoffe. Die Bäckereibetriebe, die ich kenne, die so backen, die tun sich wirklich viel an, wenn es um die Zulieferer geht. Das heißt, irgendwie, die haben Verträge irgendwie mit kleinen regionalen Mühlen, die oft irgendwie wieder Verträge mit Bauern und Bäuerinnen haben, wo zum Beispiel bestimmte Getreidesorten nicht so günstig sein können. Die backen mit alten Getreidesorten, die oft sehr teuer sind und rar sind. Das heißt, dann geht das so weit irgendwie, dass sie zum Beispiel selbst bei der Butter irgendwie jemanden haben, der zuliefert, der die Butter macht und nicht all das irgendwie sozusagen aus einem großen industrialisierten Betrieb nimmt. Das heißt, oft entsteht diese Preisgestaltung, hat mit den Rohstoffen zu tun und hat vor allen Dingen mit dem Handwerk zu tun und der Besteuerung des Handwerks.
Das ist ja nachvollziehbar, denke ich, der Unterschied. Aber ich bin bei dir, Christoph, kann sich das noch jeder leisten? Wenn ich sage, ich habe ein geringes Grundeinkommen, kann ich mir leisten, so ein hergestelltes Brot regelmäßig zu kaufen?
Ich glaube, das können sich viele Menschen nicht leisten. Nein, das geht vorbei an der sozialen Realität. Das können sich viele Menschen nicht, ein Brot um 8 oder 9 Euro als Kilo leisten. Und manchmal sehe ich sogar Brote, wenn sie aus alten Getreidesorten gebacken sind. Das haben wir vor kurzem angeschaut. Wenn man das dann hochrechnet, also das teuerste, was ich jetzt gerade gesehen habe, waren 22 Euro das Kilo. Also das ist unzweifelhaft.
Absurd, das ist, und wir haben ja über sehr lange Zeit gelernt, dass Brot ein Schleuderprodukt ist vom Preis,
genau,
oder?
Aber eben deswegen, das ist eine sehr differenzierte Frage. Einerseits, ja, da bin ich dabei, das kann sich nicht jeder leisten. Das geht vorbei an jeder sozialen Realität. Das heißt, einerseits, und das ist mir so wichtig, bin ich auch vollkommen dagegen, dass man in klein und groß differenziert, wenn es um die Bäckereien geht. Also so ähnlich wie klein ist immer schlecht und groß ist immer gut.
Oder umgekehrt.
Umgekehrt, das war jetzt ein Fehler von mir.
Machen Sie es nochmal.
Das war ein Fehler von mir. Sehr oft wird so schwarz-weiß gemahlen, wo es irgendwie heißt, klein ist immer eine gute Bäckerei, groß ist immer ein industrialisierter und ein schlechter Betrieb. Ich sage, das ist absoluter Unfug. Ganz einfach, durch die Beschäftigung jetzt über Jahre auch mit Bäckereibetrieben, sage ich aus tiefster Überzeugung und deshalb dieses Beispiel vorher, es gibt kleine Betriebe, die überhaupt nicht handwerklich backen und die überhaupt nicht gut sind. Und es gibt große Betriebe, und das ist wirklich herausragend, die auch gerade, weil sie nämlich auch einen großen Absatz haben, mit regionalen Landwirten zusammenarbeiten, die arbeiten, ja, die geben Anbauverträge, die arbeiten, wo wirklich auch alte Getreidesorten irgendwie plötzlich wieder in der Fläche angebaut werden, die handwerklich arbeiten, die Lehrlinge beschäftigen, die auch wirklich das Handwerk pflegen, die Lehrlingsausbildung finde ich extrem wichtig und die ganz einfach wirklich sehr gutes Brot erzeugen, die mit Sauerteigen backen, Langzeitführung und so weiter. Was die großen Betriebe dann oft haben in ihrer Struktur, dass das Endprodukt günstiger sein kann. Und deswegen bin ich, also ich verfechte das immer, dass ich sage, bitte hört's auf mit dieser Schwarz-Weiß-Malerei, weil ich bin so froh, wenn jemand, der einen großen Betrieb hat, sich wieder dem Handwerk verpflichtet fühlt und auch dann das Endprodukt zu einem vertretbaren Preis und sehr wohl auch in den Supermarkt bringt. Ich habe gar nichts dagegen, dass man im Supermarkt ein Brot kauft, weil das ist auch wieder absurd irgendwie, also dann nur mehr zu differenzieren und zu sagen.
Und du die Reichweite wäre eine viel größere, zu sagen, ich gebe gutes Brot oder ich vertreibe gutes Brot über Supermärkte, wo ich viel mehr Menschen erreiche als über einzelne Standorte,
ja,
oder?
Ja, und deswegen, und das ist, ich finde, dieses Schwarz-Weiß-Denken schadet uns unglaublich in der Lebensmittelproduktion. Und natürlich ist es wünschenswert, dass wir flächendeckend kleine, wunderbar backende Bäckereien irgendwie haben, die alle mit Sauerteig arbeiten und die handwerklich arbeiten. Und so. Das würden wir uns alle wünschen. Es ist sehr, sehr viel davon verloren gegangen. Und es wird noch mehr verloren gehen. Und das hat doch ganz viel mit dem Kostendruck zu tun. Wir sind wieder bei den Personalkosten und jetzt haben wir noch die Energiekosten. Also die Betriebe leiden wirklich extrem auch unter dem Druck. Und verständlich ist, jemand, der so arbeitet, kann das Brot nicht um 3 Euro verkaufen. Das ist unmöglich. Das kann sich nicht ausgehen oder um 4 Euro.
Das wäre dann Liebhaberei, nicht?
Nein, das kann sich nicht ausgehen. Und es wird immer Teilmenschen geben, die sich dieses Brot sehr wohl leisten können. Und dann, glaube ich, braucht es aber das Brot zum Beispiel von größeren Betrieben produziert, wo es auch günstiger ist, aber wo das ist sehr wohl irgendwie ausgezeichnetes Brot. Und wenn wir darüber reden, dass man sich das Brot nicht leisten kann, das ist dann die nächste Diskussion immer, solange Brot und Gebäck die Liste der verschwendeten Lebensmittel anführt, also solange wir ein Drittel der Lebensmittel wegschmeißen, verstehe ich diese Diskussion nicht, dass wir uns das alles nicht leisten können. Solange wir alles wegwerfen können, haben wir offensichtlich die Ressourcen, es zu vergeuden. Und das Problem, das ich dahinter sehe, ist, dass wenn es wirklich, dass die Lebensmittel immer nur mehr über den Preis bewertet worden sind und ihren Wert verloren haben. Und wenn, das kennt man eh diesen Satz, und wenn die Menschen dann irgendwie so einen 10er-Pack Semmeln kaufen, in so einen Plastiksackel drinnen und diese aufgebeten Produkte, wo sie dann, was weiß ich, 2 davon essen oder 3 und 7 werden weggeschmissen, dann denke ich mir, das kann nicht der richtige Weg sein, auch wenn die sehr günstig waren. Und das kostet uns auf einer anderen Ebene ja wahnsinnig viel, also diese Verschwendung. Und wie gesagt, deswegen ist das mit dem Preis so. Und ich glaube, wenn man das Brot, das ist schon nicht günstig, 8 Euro für ein Kilo Brot. Aber ich kenne niemanden, der dann sagt, das halbe Brot werfe ich weg. Also oft ist dieses Brot, das dann auch hält, das auch wirklich gut ist, das saftig bleibt, das man eine Woche essen kann. Und ich plädiere immer dafür, dass man es zum Schluss toastet, weil auch getoastetes Roggenbrot ist herrlich. Und man kann es in irrsinnig viel verwerten. Das haben wir ja auch alles vergessen, die Brotverwertung.
Ich habe der Ursula vorher erzählt, ich hatte eine Großtante in Wolfsberg in Kärnten, St. Gertrud, und wir waren dort immer Skifahren als Kinder. Und diese Familie hat das Brot selber gebacken. Das war in den 70er Jahren, Mitte bis Ende der 70er Jahre. Und sie hat uns aber nie frisches Brot gegeben, sondern immer nur ein paar Tage altes Brot. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich ja immer frisches, knackiges, knuspriges Brot haben wollte und wir mir altes Brot gekriegt sozusagen. Warum eigentlich?
Ja, das hat eigentlich einen sehr interessanten Hintergrund. Der Hintergrund, es hat ganz viel mit der Armut zu tun. Wenn man, und das erklärt sich so, wenn man frisches Brot isst, und jeder von uns kennt das, wenn man so einen frischen Brotleib bekommt, dann kann man irrsinnig viel davon essen, weil das schmeckt wahnsinnig gut und es ist überhaupt kein Problem. Also so ein Kilo Brot, wenn man da zu dritt zusammen isst und ich ausnimmt oder so, kann man irgendwie ganz viel von diesem Brot verdrücken. Vielleicht ist es sogar ganz weg. Und in einer Zeit, wo Brot wirklich als Grundnahrungsmittel auch so wahnsinnig wertvoll war und es wirklich darum gegangen ist, auch dass nicht so viel vorrätig war für alle, in dem Moment, wo das Brot alt geworden ist oder schon mal altbacken geworden ist, und das kennt jeder von uns, von dem kann man nicht so viel essen. Vom frischen Brot isst man irrsinnig viel und vom Brot, das älter ist, wesentlich weniger. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, also so in die Zeit, wo ja in manchen Dörfern oder im Wald ist zum Beispiel, wo dann einmal im Jahr, nicht einmal im Monat, sondern einmal im Jahr gebacken worden ist, und Brote, die in der Scheune sozusagen, die oben gelagert worden sind, im Winter sind sie gefroren irgendwie, im Sommer so sind sie auch dann irgendwie oben noch gestanden. Und die sind ja dann wirklich den Mägden oder den Knechten aufs Feld mitgegeben worden. Die sind ja gar nicht mehr geschnitten worden, sondern nur mehr gehackt worden. Und es waren Brocken. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man die in der Schürze hat und wenn man arbeitet und bis man die eingespeichelt hat und bis man die isst, da kiefelt man schon eine Zeit lang dran irgendwie, dass man dieses ganz harte Brot isst. Das heißt, frisches Brot zu essen war wirklich so etwas, dass man sich's nicht leisten hat können, weil dann hätte die große Familie ganz einfach diese Brotleibe wie nichts vertilgt. Und also daher kommt oft diese Haltung von, lass mal das Brot alt werden.
Ich habe eine Frage dazu. Sie haben vorhin angesprochen, schwarz-weiß ist nicht das Richtige bei vielen Lebensmitteldiskussionen, und ich sehe das ähnlich. Und jetzt haben wir gerade beim Brot, aber finde ich, eine Polarisierung, Sauerteig oder Germ. Und der Sauerteig war ja lange ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, fand ich. Und auf einmal beschäftigen wir uns alle mit Sauerteig. Jeder hat einen zu Hause, der hat einen Namen. Man nimmt ihn auf Urlaub mit. Sie haben selbst angesprochen, wie es die Bäcker früher gemacht haben. Braucht es ein Sauerteig oder Germ oder braucht es beides? Und was unterscheidet die beiden?
Es braucht beides. Also das ist auch wieder so. Also prinzipiell ist der Sauerteig, wenn es ums Brotbacken geht, und da sind wir wieder bei der Historie, ist es ganz einfach, die älteste Form Brot zu backen. Also ursprünglich haben die Menschen halt Getreide, haben sie gemahlen. Und wenn man Getreide, das kennen wir alle, wenn man das Getreide zum Beispiel auf heiße Steine streicht oder so backt irgendwie, dann werden Fladenbrote draus, und so ist es ganz einfach. Und diese Kulturen gibt's ja noch, und Fladenbrote gibt's ja. Und irgendwann einmal vor 6000 Jahren dürften die Ägypter dann einen Getreidebrei irgendwann einmal in der Hitze stehen haben lassen. Und der hat zu fermentieren begonnen. Und so wurde der Sauerteig geboren. Und der Sauerteig ist ja nichts anderes. Also im Sauerteig sind ja natürliche Hefen und es sind alle Mikroorganismen drin. Es sind Milchsäurebakterien, Essigsäure, also all das ist ja im Sauerteig drin und die Hefen und sorgen für die Lockerung. Also wir können ohne Hefen sozusagen, also auch ohne die natürlichen Hefen, gibt es kein gelockertes Brot. Also wer sagt, ich möchte ein Brot, in dem definitiv keine Hefe drin ist, der hat auch der hat kein gelockertes Brot, der kann ein Fladenbrot essen. Weil die Hefe sorgt dafür, für den CO2-Trieb sozusagen, und sorgt irgendwie für die Bohrung im Brot und für die Lockerung im Brot. Und es gibt natürlich die natürliche Hefe, die aus dem Sauerteig entsteht. Und das ist eigentlich ja sehr faszinierend, oder das, was wir ja auch tun. Ich glaube, deswegen fasziniert das ja so viele Menschen, weil das ist ja eigentlich so wahnsinnig simpel. Man rührt Mehl und Wasser zusammen und rein über einen Entstehungsprozess von einigen Tagen, wo man auch nicht viel mehr tut, als immer wieder umzurühren und irgendwie neues Mehl zuzufüttern, ein bisschen Wasser, entsteht der Sauerteig, der im Endeffekt wieder ohne Zugabe einer gekauften Hefe, nur mit wieder neuem Mehl, neuem Wasser und Salz. Und man hat dann, wenn man es aus dem Ofen holt, dieses wunderbare, großbohrige, herrliche Brot. Und das ist ein unglaublich tolles Erlebnis, wenn einem das selber mal gelingt, wenn man wirklich das Gefühl hat, so dieses Grundnahrungsmittel selbst backen zu können, ohne dass man eigentlich irgendwas anderes braucht dafür, außer Mehl, Wasser und ein bisschen Salz. Und man kann dann mit dem eigenen Wissen und Geschick dieses herrliche Brot backen. Und es ist ein wirklich cooles Gefühl, wenn einem das mal gelingt. Und was der Sauerteig aber auch macht, nicht nur, dass er jetzt sozusagen so eine sehr atavistisch, eine uralte Form des Brotbackens ist natürlich. Und durch alle Länder mit verschiedenen, sozusagen sind ja verschiedene Sauerteigführungen, die in, was weiß ich, also wenn man irgendwie Weizensauerteige hat, das war lange Zeit bei uns jetzt gar nicht, dass mit Weizensauerteigen gebacken worden ist. Aber wenn wir nach Frankreich schauen zum Beispiel oder auch in Italien, wo das dann die Madre ist oder so, also das ist so, ja, also das ist Wissen, dass es in vielen Ländern gibt. Und mit dem Sauerteig, der ist ja wirklich nur verschwunden, weil er ganz einfach kompliziert ist und weil man sich um den kümmern muss.
Weil er zu lang braucht auch, oder?
Weil man ihn füttern muss, weil man ihn pflegen muss, weil man ihn füttern muss, weil es auch Wissen braucht, irgendwie, wann der Sauerteig die richtige Reife hat und weil das Sauerteig von äußeren Parametern beeinflusst wird. Wenn wir jetzt so einen heißen Sommertag wie heute haben, dann hat er eine andere Stehzeit, als er haben wird, wenn es im Winter ist und wenn es kalt ist. Das heißt, ich muss ganz einfach was wissen über diesen Sauerteig und ich muss den beobachten können.
Das heißt, ich brauche über einen langen Zeitraum eigentlich viel Zeit dafür, versus ich mache einmal einen Teig mit Germ und der ist dann fertig und ich kann ihn backen.
Gar nicht so sehr, dass Sie so viel Zeit irgendwie dafür brauchen, sondern Sie brauchen mehr Wissen dazu. Also Sie müssen ganz einfach sich mit, das ist ein lebender Organismus, mit dem man sich beschäftigen muss, und das hat ganz einfach viel, das ist auch Handwerk. Das hat viel mit dem Handwerk zu tun, mit dem Wissen der Bäckerinnen und Bäcker. Und das kann man natürlich, und es gibt heute, gibt Sauerteiganlagen, die das sozusagen hervorragend managen, und trotzdem ist der Sauerteig, also gerade wenn man im Haushalt und wie Hobbybäcker, ist ganz einfach, für viele, die damit beginnen, ist es herausfordernd und ist es aber dann unglaublich
befriedigend,
toll,
auch befriedigend klappt,
zu erleben, dass das klappt und die damit auch sehr, sehr gut zurechtkommen. Und bei der Hefe ist es ähnlich. Die Hefe ist essentiell wichtig irgendwie zum Brotbacken. Das Einzige, und damit sind wir eigentlich bei einem ganz wesentlichen Punkt, es ist überhaupt nichts gegen Hefe einzuwenden. Das Wichtigste, was dem Brot gestohlen worden ist in unserer kurzlebigen Zeit, und das ist eigentlich das, was Brot am Das ist das, was der Inbegriff, die wichtigste Zutat, das ist die Zeit. Es gibt nichts, was gebacken wurde, was gut schmeckt, was ohne Zeit gebacken wurde. Das heißt, das ist eigentlich das, was passiert ist. Es ist die Zeit weggenommen, die Zeit über den Sauerteig weggenommen worden, weil das ganz einfach, der Sauerteig braucht einige Stunden. Und jetzt sind wir bei der Hefe auch wieder. Wir backen hier zum Beispiel, oder in Frankreich, es gibt hervorragende Baguette-Rezepte, die werden ausschließlich mit Hefe gebacken und nicht mit Sauerteig. Aber was man ja verwendet ist, also wir sind dann im Haushalt bei 0,1%. Deswegen haben wir zum Beispiel ja alle Feinwagen zu Hause irgendwie, mit denen das abgewogen wird. Oh, nein, kein Problem. Lass dich begrüßen. Das ist eine frisch gebackene Bäckermeisterin.
Oh, cool.
Freitagprüfung gehabt.
Wow, gratuliere. Danke. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Cool. Ich habe es nie anders erwartet.
Ja, eher.
Super, mit Auszeichnung hat sie die Prüfung.
Wow. Ja.
Toll. Wir finden das ist ein Podcast.
Bauen wir gleich in unseren Podcast.
Das ist ein Podcast zum Thema Brot. Und ich bin gerade gefragt worden, ob es Sauerteig gegen Hefe oder so. Ich habe gesagt, nein, beides ist in Ordnung.
Das eine ist so ein bisschen, das andere ist ein Kästler. Das habe ich bei der Prüfung auch gesagt.
Was hast du gesagt?
Das habe ich vom Severin übernommen, diesen Spruch, dass die Hefe ist sozusagen die Solistin und der Sauerteig ist das Orchester, die Hefe macht auch Musik, also sie lockert den Teig, aber der Sauerteig kann noch so viel mehr.
Der kann sie noch viel mehr, ja, genau.
Wie ein Orchester im Vergleich.
Genau.
Ja? Genau. Ja. Super. Kein Gegeneinander.
Kein Gegeneinander, genau.
Lustigerweise scheint ja Österreich während der Covid-Krise genug Zeit eben gehabt zu haben, weil gefühlt auf den sozialen Medien hat jeder Österreicher und jede Österreicherin begonnen, das eigene Brot zu backen.
Und zwar viele mit Germ offensichtlich, weil der war ja ausverkauft, relativ zu Beginn, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch viele mit Sauerteig, weil da hatte man dann ja auf einmal Zeit zu Hause und konnte sich mit dem Sauerteig beschäftigen,
also,
oder?
Also
hat das dem Brot gut getan?
Also für mich war immer die Erklärung in der Pandemie, warum so viele Menschen sich damit beschäftigt haben. Ich glaube, weil die Pandemie überhaupt, die hat so gerührt an die Grundfesten. Wir waren irgendwie alles so wahnsinnig erschüttert, dass sowas einbrechen kann. Dass plötzlich, wir haben ja gemerkt, wie Versorgungsketten zusammenbrechen, irgendwie wie plötzlich Isolation entstehen kann. Und ich glaube, das hat auch so damit zu tun gehabt, mit diesem Wunsch, dieses Grundnahrungsmittel wiederherstellen zu können. Das heißt nach Autonomie. Eigentlich etwas schaffen zu können, wenn Versorgungsketten zusammenbrechen. Es haben wir zum Beispiel auch plötzlich, dass die kleinen Läden, die Biobauern, irgendwie die Nahversorgerinnen und Versorger haben ja einen totalen Auftrieb gehabt, die Hofläden.
Gemüsekisterl.
Genau, und die haben mir damals erzählt, das ist ja leider wieder zusammengebrochen. Ja. Also es hat ja nicht gehalten. Aber man hat schon gesehen, aus diesem Bedürfnis heraus, also plötzlich waren die Hofläden waren ganz wichtig und die Menschen haben sich plötzlich eingedeckt mit Erdäpfeln und mit allem irgendwie bei, was gibt es da in meiner Nähe? Und ich glaube, das ist der gleiche Boden, vor dem und auf dem auch gewachsen ist, dieses Bedürfnis, ich möchte das Grundnahrungsmittel selber herstellen können, also ein Stück Autonomie zurückzukriegen. Ich habe da meinen Ofen, und dann kann ich das backen. Also wenn irgendwie die Versorgungsketten, wenn die nicht mehr funktionieren, so ähnlich wie sich mit, ich weiß es nicht, mit am Generator einzudecken, wenn man Sorge hat, irgendwie das Blackout kommt.
Neben den Boutique-Bäckereien gibt es ja geradezu eine Inflation von migrantischen Bäckereien in Wien. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe immer wieder gern rein und hole mir so ein türkisches Weißbrot. Ich esse das irrsinnig gern. Wie ist das zu bewerten qualitativ?
Also ich bin jetzt keine wirkliche Expertin irgendwie der türkischen Bäckereien oder der Bäckereien mit Migrationshintergrund irgendwie hier, aber die ich kenne irgendwie, die machen ganz einfach einen guten Job. Die sind das Einzige, wo ich weiß, wo es immer wieder Diskussionen gibt, weil wir haben ja all diese Einschränkungen der Bäckereien irgendwie hier auch, also wenn es jetzt wieder um Ladenöffnungszeiten gibt, wenn es irgendwie darum geht, wie hoch wieder die Lohnnebenkosten sind oder so jemanden am Sonntag zu beschäftigen und so weiter. Und da weiß ich, dass es da immer wieder ein Spannungsfeld gibt, weil die ja plötzlich irgendwie 24 Stunden offen haben und 7 Tage in der Woche und sich alle fragen, warum schaffen das unsere Bäckereien nicht?
Frage ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil das Brot kostet dann, ich weiß nicht, 1,80 Euro oder was und ich kann es um 6 Uhr in der Früh und um 22 Uhr am Abend besorgen, was ja an sich super ist, muss man auch sagen, aber im Vergleich zu
also, wie gesagt, da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber da weiß ich, dass da vieles echt diskussionswürdig auch ist, also wenn es irgendwie darum geht, wie werden die Betriebe hier irgendwie, die ihre Konzessionen haben und die Angestellte haben, die eben zum Kollektivvertrag des Handels zum Beispiel angestellt sind oder der Gastronomie. Und wie funktioniert das in Betrieben, die sagen, wir arbeiten eigentlich nur mit Familienmitgliedern irgendwie, deswegen können wir da irgendwie 24 Stunden offen lassen. Ich glaube, das sind teilweise Grauzonen und ich weiß, dass es viele Diskussionen drum gibt.
Ein heikles Thema
offensichtlich. Ein heikles Thema, ja. Ich glaube, das ist ein sehr heikles Thema, wenn man es angehen würde, ja.
Ich habe mir im Vorfeld Ihre Website angesehen, Kruste und Krumme, und da ist mir aufgefallen, kann hier ja Mehle kaufen. Das finde ich ja ein wahnsinnig schönes Feld. eine unendliche Breite. Und da habe ich Namen gefunden wie W480 oder T65. Also sehr technische Begriffe, die ja im Lebensmittelkontext, manche Händelarten heißen ja auch mit Buchstaben und Ziffernkombinationen, das ist ja weit weg vom genussvollen Lebensmittel. Bringt es Komplikationen mit sich oder Ängste, so wie bei den E-Nummern, die immer irritieren? Ist es kompliziert geworden, sich auszukennen?
Also die wichtigste Grundzutat für gutes Brot und Gebäck, wie ich schon gesagt, ist die Zeit. Und als nächste wichtigste Grundzutat ist es logischerweise das Getreide und sind es die Mehle. Also das ist so wie beim Kochen irgendwie. Womit sollte man backen? Irgendwie man braucht gutes Mehl und gutes Getreide. Wir vergleichen das hier in den Kursen sehr häufig. Wir dann verstehen es eigentlich die Menschen immer. Ich vergleiche das gerne mit Weinen. Den Menschen ist mittlerweile klar und viele sind irgendwie selbst irgendwie am guten Sommelier. Manchmal fühlen sich überlegen, wenn sie essen gehen und packen irgendwie ihr Wissen aus und kennen sich irgendwie mit den Rebsorten aus und irgendwie wie der Wein und welcher Winzer und wie er ausgebaut ist und so weiter. Und es ist eigentlich extrem vergleichbar und kein Mensch irgendwie würde denken, wenn ich in einen Supermarkt gehe und dort liegen grüne Trauben, dann sage ich, daraus mache ich jetzt Veltliner, Riesling oder so, weil die Trauben sind ja grün. Und es trifft aber auch das Mehl auch zu. Das heißt, in den Supermarkt zu gehen und dort ein Weizenmehl zu haben und sich zu denken, warum mache ich jetzt irgendwie Stritzeln, Baguette, Handsemmeln, dann mache ich jetzt ganz einfach alles draus, wofür Weizenmehl geeignet ist, Pizza irgendwie, das wird schon funktionieren. Es funktioniert halt nicht, weil Mehle genauso, also es gibt auch, ist bei Mehlen die Sorte, so wie die Rebsorte, die Sorte ausschlaggebend dafür, wie das Getreide, wie das Mehl schmeckt. Das heißt, die Sorte bestimmt über den Geschmack. Dann irgendwie haben wir natürlich die Backeigenschaften, die extrem wichtig sind und die werden bestimmt von vielen Faktoren. Wieder, wie beim Wein, wenn es in einem Jahr sehr viel regnet zum Beispiel, dann verändert sich die Enzymatik von diesem Mehl vollkommen. Die Bäcker wissen das, die kriegen das von den Müllern mitgeteilt, aber wir wissen es nicht als Hobbybäcker. Dann ist es natürlich das Terroir. Nicht jedes Getreide wächst irgendwie auf dem gleichen Feld. Ich kann nicht überall anbauen. Das hat wieder auch damit zu tun, warum wir kulturelle Unterschiede haben, warum in Italien und in den südlichen Ländern mehr Weizenprodukte es gibt und warum wir dort kaum Roggenbrote finden werden, die viele Menschen vermissen, wenn sie auf Urlaub fahren. Aber weil ganz einfach der nicht wächst. Also weil das ganz einfach nicht so einfach ist, überall alles anzubauen. Und wenn wir das alles bedenken, dann wissen wir irgendwie, dass das Getreide so extremen Einfluss drauf hat. Und die Zahlen dahinter, die bestimmen ja eigentlich nur, also das 480, das gerade genannt worden ist, das bestimmt ja nur den Ausmalungsgrad. W480, es hat jedes Land, hat eine Typenbezeichnung des Mehls. Aha. Und die sind halt unterschiedlich. Österreich hat andere Typenbezeichnungen als Deutschland, hat andere Typenbezeichnungen als Frankreich, andere Typenbezeichnungen als Italien, aber es bestimmt die Ausmalung.
Das den heißt Ausmalungsgrad.
Genau was? W480 zum Beispiel ist das hellste Mehl. Das ist das weißeste Mehl. Das ist unser Kuchenmehl. Mit dem backen wir Kuchen.
Okay.
Das W700, das sind schon ein bisschen mehr Schalenanteile. Also Ausmalung heißt irgendwie, wie viele Schalenanteile sind da noch dabei. Beim W700 sind ein bisschen mehr, ist sozusagen etwas dünkler. Das ist auch das Mehl, das zum Beispiel die Bäckerinnen und Bäcker in Österreich als das Semmelmehl nennen, wo das ganze Handgebäck irgendwie damit besteht, entsteht. Das hat meistens den höchsten Glutengehalt irgendwie, also Klebergehalt, all das, was man dann braucht, wenn man irgendwie was Großbohriges backen will. Dann gibt es das 1600er, das ist beim österreichischen Mischbrot, da sind schon viele Schalenanteile dabei. Das ist dann schon das dünklere Mehl. Und so ist sozusagen, und Vollkorn ist ganz einfach das ganze Korn. Mhm. Also das ganze Korn vermahlen, dann haben wir Vollkornmehl. Und wenn, das kann eigentlich nur die Müllerin, es wirklich auszumalen, das ist ja auch ein eigenes Handwerk, eine eigene Profession, wahnsinnig spannend, die Müllerei. Und die siebt aus und die erzeugt sozusagen die Mehle. Und das ist, und dann gibt's natürlich noch die Körnung, und das ist als glatt und griffig und Dunst und so weiter, irgendwie, also was auch immer. Und was ja wir oft nur mitbekommen haben, und das finde ich so bedauerlich, dass die Mehle so wahnsinnig unterschätzt werden. Das heißt, man hat sich ja nie mit Mehlen beschäftigt, also im Supermarkt, da ist das Weizenmehl, da ist vielleicht noch ein Roggenmehl, lange Zeit hat es das gar nicht gegeben, vielleicht noch ein Dinkelmehl. Und vielleicht mal glatt und griffig. Mhm. Und manchmal war es sogar schon schwierig. Also zu uns kommen zum Beispiel Menschen extra wegen des griffigen Mehls, weil sie das für die Spätzle brauchen. Und weil es manchmal schon nicht einmal mehr einfach war. Jetzt fängt der Supermarkt sogar, seit wird auch alle so die in der Hobbybäckerinnen-Szene, habe ich das Gefühl, dass es jetzt mehr Mehle gibt als noch vor einiger Zeit.
Ja, ist mein Eindruck auch.
Ja, also dass da jetzt sich ein bisschen was tut. Und das war eigentlich, wie wir hier begonnen haben mit der Brotbackschule, vor 2018, also vor 6 Jahren, war das der eigentliche Grund, mit dem Mehlhandel zu beginnen, weil will man diese Brote backen und diese Gebäcke, dann habe ich die Rezepturen und dann war genau das Problem. Ja, wir brauchen jetzt ein W700. Mhm. Wir brauchen fürs Mischbrot auch ein 1600er dabei. Wir brauchen ein Roggen 69. Ja, und wo kriege ich das bitte? Also schick bitte die Leute, schick sie zur Mühle. Sie können sie ja dort einkaufen. Und so haben wir eigentlich damit begonnen. Und dann haben wir begonnen mit den verschiedenen Ausmalungen. Dann ist es losgegangen. Und das hat auch ganz viel mit meiner Urgeschichte von Slow Food zu tun. Das heißt mit der Biodiversität auf den Feldern. Das ist ja ganz viele Getreidearten. Getreide ist ja ganz lange Zeit, zum Beispiel wenn wir beim Weizen sind, ja nur mehr so, es ist der Weizen selektiert worden und das hat sicherlich auch, da haben Sie viel für einen viel kompetenteren Interviewpartner gehabt, irgendwie, wenn's, der sicher erzählt hat, irgendwie, dass die Selektion ja ganz stark zum Beispiel auf den Proteingehalt, den Eiweißgehalt, weil es ums Gluten gegangen ist irgendwie. Und die Bauern ja auch danach bezahlt worden sind, nach dem Proteingehalt. Dann hat es natürlich viele moderne Sorten gegeben. Und dass viele alte Sorten, die geringeren Ertrag haben, das ist ja in der ganzen Landwirtschaft so. Es ist ja nie selektiert worden, von den Erdbeeren angefangen. Es ist ja nicht selektiert worden, irgendwie was schmeckt gut, was reift irgendwie wunderbar aus, was schmeckt gut, was ist, sondern es ist selektiert worden, was kann ich durch ganz Europa transportieren? Was kann man möglichst irgendwie ernten, irgendwie, was trägt viel, was kann ich irgendwie schnell ernten, was kann ich fast halbrosa ernten, was kann ich irgendwie durch Europa transportieren und hält noch immer. Und wenn man sich eine Mieze Schindler als Erdbeersorte anschaut, die so hervorragend schmeckt, da weiß jeder, der diese Erdbeersorte anbaut, ja, die kann ich nicht einmal gescheit transportieren bis ins nächste Geschäft oder so. Am besten ist, ich esse sie gleich und ich verarbeite sie gleich. Und das trifft ja eigentlich auf alles zu, auf die Paradeiser genauso. Die Paradeiser, und da, ich freue mich ja immer so, dass es so einen Schub jetzt gegeben hat, dass ich jetzt irgendwie gute Paradeissorten und andere kriege ich jetzt auch im Supermarkt. Mhm. Also gleich ob ja natürlich, zurück zum Ursprung, liefern ja diese Vielfalttassen irgendwie mit anderen Paradeisern. Das hat es ja alles nicht gegeben früher. Also ich weiß, wie ich damit angefangen habe, war das nur bei den kleinen Gemüsebauern. Und all das, was ich dort schon eignet hat und was schon so vorgedrungen ist, genau das ist bei den Mehlen genau dasselbe beim Getreide. Nur das Bewusstsein dafür ist nach wie vor, also jetzt sagen wir mal so, in der großen Masse ist es nicht angekommen. Bei den Hobbybäckerinnen und Bäckern, und davon gibt es mittlerweile wahnsinnig viele, und das ist eine sehr aktive Community, da ist das sehr wohl angekommen. Und wir haben dann angefangen mit den alten Sorten, deswegen haben wir auch Laufener Landweizen, wir haben Lungauer Tauernroggen, wir haben ja viele sozusagen Schläglerroggen. Wir haben viele, viele Sorten, Getreidesorten irgendwie, und die Menschen kommen ja extra daher, um diese Getreidesorten zu kaufen, weil das Brot aus einem Lungauer Tauernroggen schmeckt anders als das Brot aus einem Standardroggen zum Beispiel. Und das hat auch wieder ganz andere Backeigenschaften. Und dann haben wir angefangen mit den Italienern und mit den Franzosen, weil sie das T65 genannt haben. Das ist das französische Mehl fürs Baguette. Und die haben halt, bei denen ist halt T65, das ist sozusagen wieder die Zahl dahinter, so wie bei uns für den Ausmalungsgrad. Wir haben auch T80, das ist ein dünkleres.
Können die Bäckerinnen, Sie haben selber vor den Vergleich zum Wein gezogen, die Bäckerinnen und Bäcker lernen von den Winzern. Mir kommt vor, dort ist es gelungen über Jahrzehnte, dass man ein großes Interesse für das, nicht nur das Endprodukt, das man konsumiert, sondern auch für das, was davor passiert, geschaffen hat, oder? Jeder ist irgendwann einmal schon im Weingarten gestanden, war beim Lesen dabei, Sie haben selbst angesprochen, ja. Man liest die Weinkarte und kennt sich aus oder interessiert sich. Kann das ein Vorbild sein für die Bäcker und Müller wahrscheinlich auch?
Ja, also ich würde sagen, das, was wir hier tun, ist es eigentlich genau. Wir machen das jetzt seit 6 Jahren und da sind, ich weiß nicht wie viele, hunderte Menschen in Kursen und die genau lernen, mit was Sauerteig ist, wie man Sauerteig ansetzt, wie man Sauerteigbrote backt, aber wir haben ja viele, viele andere Themen. Und was ganz schnell klar war für die Bäcker und Bäckerinnen, mit denen wir auch kooperieren. Wir haben ja auch 4-mal das große Brotfestival gemacht, Kruste und Krumme, wo ja tausende Menschen gekommen sind. Und das war ja der Sinn sozusagen dahinter, irgendwie das Handwerk, dem Handwerk eine Bühne zu geben und die Bäcker irgendwie auf die Bühne zu stellen und irgendwie zu zeigen, wie arbeiten denn die? Und beim letzten Festival haben wir ja sogar, wir haben das dann Brotländereien genannt, wir haben die Bäcker gebeten, die Betriebe, ihre Lieferanten mitzunehmen, um zu zeigen, der arbeitet mit der Mühle, da waren auch dann die Mühle, der Müller war irgendwie da, was weiß ich, aus dem arbeitet vielleicht bei einem Milchverarbeitenden Betrieb oder so. Also die haben, um diese Netzwerke, eigentlich um regionale Netzwerke sichtbar zu machen. Und die Menschen, die hierher kommen, die lernen Brot zu backen. Und ganz am Anfang hat es solche Dinge gegeben, wie dass es Bäcker gegeben hat, die gemeint haben, meine Güte, ob wir da nicht Konkurrenz machen den Bäckereien, dass die dann alle selber backen und nicht mehr einkaufen gehen. Aber wahr ist vielmehr, dass es gibt Menschen, die lernen zu backen und die kaufen wirklich kein Brot mehr und die backen wirklich alles selbst. Aber der Großteil, und das ist so meine langjährige Erfahrung, macht ganz einfach, indem ein Workshop besucht wird, in dem man lernt, Brot zu backen und sich damit zu beschäftigen, kriegt dieses Lebensmittel seinen Wert. Das heißt, das ist dieser berühmte Blick hinter die Kulissen, so haben wir das bei Slow Food immer genannt, der Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelproduktion. In dem Moment, wo man sich mit etwas beschäftigt, dann und weiß, wie viel Herzblut da drin steckt, wie viel Arbeit und wie das eigentlich im Endeffekt schmeckt, wird man das ganz anders wertschätzen, wenn man das Produkt kauft. Und diese Menschen suchen dann auch gutes Brot, wenn sie es wieder kaufen. Das heißt, das sind schon sehr mündige Konsumentinnen und Konsumenten. Denen ist dann, also die kaufen diesen Sack mit den 10 Semmeln ganz sicher nicht irgendwie, weil sie wissen, wie gut das Handgebäck schmeckt. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Also ich denke, in dem Moment, wo man sich mit einem Lebensmittel beschäftigt, kann man nicht mehr achtlos damit umgehen. Und man kann es im Endeffekt dann nicht mehr wegschmeißen. Das ist auch so etwas. Also es kriegt wirklich ganz viel Wert. Und das ist das, was wir hier tun. Und das, glaube ich, gelingt sehr gut.
Mhm. Also abgesehen davon, dass ich jetzt Lust habe, ein Brot zu backen.
Christoph bleibt.
Habe ich mir nur jetzt die Frage gestellt, ist es gesund, so viel Brot zu essen?
Das ist ja auch wieder irgendwie diese Geschichte mit der Gesundheit. Vorhin waren wir beim Sauerteig. Valentin hat das so schön beschrieben, irgendwie die Hefe ist die Solistin und der Sauerteig ist das Orchester, weil der Sauerteig ja nicht nur, dass er die älteste Form ist oder die älteste Grundzutat, um Brot zu backen, der hat ja auch so viel positive Einflüsse auf das Brot. Also der Sauerteig ist nicht nur das durch die Fermentation, kann man das irgendwie so nennen, so wie Vorverdauung. Das heißt,
wird es verträglicher? Ist Brot, das Sauerteigbrot langzeitgeführt, verträglicher für uns?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also der Sauerteig hält das Brot länger frisch, verleiht ihm eine wunderbare Kruste. Der Sauerteig ist auch wirklich, dass der Sauerteig das Brot verträglicher für uns macht. Das hat sowas mit der Vorfermentation zu tun, ist sowas wie eine Vorverdauung. Und der Sauerteig bewahrt zum Beispiel das Brot vor Schimmel. Das heißt, der Sauerteig hat ganz viele positive Eigenschaften auf das Brot. Und da bin ich wieder bei der Zeit. Eigentlich, wo all diese populärwissenschaftlichen Bücher entstanden sind, so wie die Weizenwampe und so, also wo irgendwie der Weizen so total verteufelt worden ist oder alle irgendwie plötzlich gesagt haben, sie haben Weizen,
alle haben Unverträglichkeit,
alle haben Allergie. Das hat aber schon ganz viel damit zu tun, wenn wir wieder irgendwie sind beim Weizenanbau, weil wir in unserer Gesellschaft begonnen haben, den Weizen extrem hoch zu züchten. Das heißt, dass er möglichst einen hohen Eiweißanteil hat. Und dann im Backprozess haben wir dann dem Brot noch die Zeit gestohlen und den Gebäcken. Also haben wir Produkte, die eigentlich wirklich nicht einfach verträglich sind. Und wenn man all das sozusagen, es hat mit dem Backprozess zu tun, da gibt es auch Studien dazu, wenn man zum Beispiel Brote Langzeit führt, also wenn sie auch gar nicht jetzt mit Sauerteig gebacken sind, sondern mir diese geringe Hefemenge zum Beispiel, das ist ja, wenn ich aber dann über 24 oder 48 Stunden diesen Teig führe oder im Kühlschrank stehen habe, dann passiert er dort auch wieder, der fermentiert wieder. Und dann ist dieses Weißbrot wesentlich verträglicher. Das heißt, wir haben eigentlich immer nur die Probleme mit den Produkten, denen jede Zeit gestohlen worden ist. Und da reagiert der menschliche Körper oft halt wirklich mit Unverträglichkeiten drauf. Aber es hat nichts mit dem Weizen per se zu tun. Also wir haben dem Weizen was angetan und wir haben beim Brotbacken ganz viele Fehler gemacht. Aber nicht das Lebensmittel an sich, weil der Weizen ernährt die Menschheit in vielen Teilen dieser Erde. Also das ist nicht so. Und wir müssen nur vernünftig backen und irgendwie anders wieder umgehen damit. Und das machen ja viele. Also Weizensauerteige, Weizensauerteigbrote, dann Langzeitgeführte. Und das hören wir von ganz vielen Leuten, die kommen zu uns in die Kurse und sagen, irgendwie diese normale Semmel, das vertrage ich gar nicht oder so. Und dann fangen sie an zum selber backen und lernen das, wenn man mit Langzeitführung umgeht und sagen, ich habe überhaupt kein Problem mehr.
Überraschend. Christoph.
Wir haben ein wenig unter die Kruste geschaut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste noch ein bisschen tiefer bohren.
Du musst auch hier eine Schulung machen, glaube ich.
Genau so ist es. Ich muss es mal zumindest probieren, ein Brot zu backen. Es hat mich sehr angeregt, das zu tun. Und vielen Dank dafür. Ich finde ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das wir noch ewig fortsetzen könnten. Aber wir werden das in praktischer Weise umsetzen.
wir werden Brot backen und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann dürfen wir uns bei Ihnen Hilfe holen.
Ja, also sehr, sehr gerne. Also wir sagen wirklich, also wir haben ja diesen YouTube-Channel mit ganz, ganz vielen Rezepten und haben aber ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wirklich so, wenn man einmal in diesen Grundkurs, das heißt bei uns Sauerteig für, der Roggensauerteig für Newcomer, das sind diese 3,5 Stunden, wo man wirklich lernt, mit dem Sauerteig umzugehen, dann ein österreichisches Mischbrot backt und ein handgeschlagenes Bäckerweckerl, dass es wirklich so ist, dass nach 3,5 Stunden, also wir haben wirklich hunderte Menschen und die das dann wirklich gut können. Also es ist oft so eine Investition an Zeit, wo ich mir denke, da kann man viele, also da kann man eigentlich in relativ kurzer Zeit kann man wirklich was Cooles erlernen und es macht den echt autonom. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Und wir haben ja hier, wir haben zu zweit angefangen, jetzt sind wir, glaube ich, 15 oder so, die wir hier sind. Und was mich auch immer freut, weil die Valentina gerade reingekommen ist, die ja auch
eine frisch gebackene Bäckermeisterin.
Wir haben ganz viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Also das sind ja so ganz viele Menschen, die ganz andere Ausbildungen gemacht haben, die studiert haben, die, also der Tommy, der vorhin da war, der Architektur fertig gemacht hat und der jetzt hier ist und hervorragende Baguettes macht, der in der Bäckerei Schmiedl war. Das heißt, ganz viel auch jetzt gerade der Junge, Leute, die sagen, sie möchten wieder ein Handwerk und sich dem Handwerk zuwenden und dann bei uns anfangen und dann kippen sie so hinein, also die Valentina hat eigentlich eher auf das Social Media irgendwie gemacht und ist dann so hineingekippt und ist dann zur Workshop-Leiterin geworden und ist jetzt seit Freitag ist sie Bäckermeisterin. Das ist wirklich cool. Die Anna-Maria ist auch Bäckermeisterin, hat vor einem Monat ihre Prüfung gemacht, also wir haben, das packt wirklich viele. Wir haben immer
Bäckereien gesagt, haben Zukunft offensichtlich.
Ja, also gerade viele junge Leute. Also was hier in Österreich nicht einfach ist, ist für Quereinsteigerinnen und Einsteiger. Also dieses ganze komplexe Gewerbe ist, also meiner Meinung nach ist das echt überholt. Und das müsste wirklich reformiert werden, damit Menschen ganz einfach mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel einen Betrieb zu eröffnen, zu gründen und nicht irgendwie diesen ganz komplexen Gewerbeordnungen unterworfen sind und so. Also das ist hier nicht so einfach.
Noch etwas nicht ganz Triviales, eine Frage zum Schluss. Muss ich Bäcker, Bäckerin immer noch in der Nacht sein oder gibt es mittlerweile Bäckereien, die untertags backen?
Viele. Es hat genau mit dieser Langzeitführung zu tun. Das heißt auch, es war ja lange Zeit auch wirklich so ein Beruf, den eigentlich ausschließlich Männer ausgeführt haben. Hat auch damit zu tun, weil bis in den 1970er Jahre hinein es ja ein Nachtarbeitsverbot für Frauen gegeben hat. Das heißt, das hat ja schon mal die Frauen ausgeschlossen. Aber es ist auch ein körperlich extrem anstrengender Beruf. Das heißt auch diese 25 Kilo Mehlsäcke zu schleppen und so. Also es ist ein harter Beruf. Er ist wirklich anstrengend. Es ist heiß, es ist, also körperlich ist es wirklich sehr anstrengend. Trotzdem machen es immer mehr Frauen jetzt und das ist wirklich spannend und die auch wirklich extrem begabt sind. Und dann höre ich von den Frauen immer, es ist halt auch eine Frage der Organisation, wie man es angeht. Also manche Frauen, die dann in Betrieben arbeiten, fangen an, Dinge umzuräumen. Man muss nicht immer die schwersten Säcke ganz oben haben, sondern die sind vielleicht unten und man strukturiert Dinge anders. Frauen haben auch oft ein ganz anderes Gefühl jetzt in der Backstube, auch für Produkte oder bei Innovationen, dass sie da sehr gut sind. Und es ist schon so ein Feld, dass die Frauen jetzt irgendwie zunehmend auch erobern. Das ist sehr spannend.
Und untertags, also die
Arbeit durch die das hat viel mit der Langzeitführung zu tun. Genau, dass vieles jetzt irgendwie, also gerade wenn Betriebe neu eröffnen, dass vieles umstrukturiert wird, wo über Langzeitführung jetzt einfach auch viel irgendwie in den Tag, am Tag gearbeitet werden kann. Sonst hätte es auch keine Zukunft, weil die Bäckerei war lang so eine 6-Tage-Woche. Und wenn man sich junge Leute heute anschaut, ich meine, bitte Entschuldigung, wir reden von 4-Tage-Woche oder so. Also wer soll irgendwie 6 Tage in der Woche arbeiten und wem soll das Spaß machen? Also da müssen sich auch die Betriebe was einfallen lassen.
Es tut sich was. Danke für Ihre Zeit.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Ja, danke auch Ihnen.
Christoph, jetzt haben wir viel über Zeit gesprochen, weil Zeit offensichtlich ein sehr wesentliches Element ist beim Erzeugen von gutem Brot. Das sollte man ja eigentlich leicht hinbekommen, oder die Zeit?
Die Zeit könnte man eventuell irgendwo abzwacken. Ob ich das technisch hinkriege, einen gescheiten Sauerteig zu machen, glaube ich eher nicht. Es wäre vielleicht günstig, sich das von Profis zeigen zu lassen und das dann zu Hause zu reproduzieren.
Es ist ein bisschen eine Parallele, finde ich, zu unserem Kaffeegespräch, oder? Es geht darum, für wen passt welches Brot. Und es geht darum, von den Profis sich inspirieren zu lassen und dann selbst eine andere Kaufentscheidung zu treffen, wenn ich ein Brot kaufe, oder? Weil es gibt ja kein, nehme ich aus unserem Gespräch mit, kein richtig oder falsch, sondern es geht ein bisschen darum, was ist für mich das richtige Brot und ein bisschen mehr Verständnis. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich jetzt besser aus und kaufe Brot anders als vorher.
Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass man ganz, ganz in die Tiefe hineingeht und alles selbst perfekt beherrscht. Ich glaube, das Lustige ist irgendwie ein wenig an der Oberfläche zu kratzen.
An der Kruste.
An der Kruste, die Kruste mal wegzubrechen und hineinzuschauen. Ein bisschen tiefer in die Materie, egal ob das jetzt der Kaffee ist oder das Brot.
Und ich habe noch was mitgenommen. Frau van Melle hat es angesprochen. Sie hat von den alten Getreidesorten gesprochen. Und das, glaube ich, ist eine schöne Verbindung zu unserem Gespräch mit Hermann Bürstmeier, das wir in Tulln geführt haben, der uns ja ganz viele alte Getreidesorten gezeigt hat und wo wir auch gelernt haben, was nicht unwesentlich ist, finde ich, wenn man über Brot spricht, wie schaut's denn aus mit unserer Versorgungssicherheit? Haben wir überhaupt genug Getreide noch in Zukunft? Können wir auch in Zukunft Brot backen? Und die noch gar nicht beantwortete Frage, was genau heißt Gentechnik?
Ich würde sagen, wir werden die beiden Folgen verbinden.
Das machen wir. Danke, Christoph.
Danke, Ursula. Das war Essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Produziert von Georg Gfrerer und dem Team Audio Funnel.